Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Und jetzt ist Schluss. Der FC Bayern München ist deutscher Meister 2023.
Ja, der FC Bayern München hat die Meisterschaft gewonnen. Aber Borussia Dortmund hat sie heute auch definitiv verloren.
Das ist es also, das Ergebnis dieses 34. Spieltags dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Der BVB verspielt auf den letzten Metern die Meisterschale, weil Jamal Musiala mit einem Tor in der 89. Minute die Bayern doch noch zum Titel schießt. Und damit herzlich willkommen zu dieser Sendung Sport am Samstag, in der sich natürlich alles um diesen letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga dreht. Ich bin Christian von Stülpnagel und in den kommenden Minuten werfen wir einen Blick auf die Bundesliga-Entscheidungen von heute, sprechen aber auch über die Entscheidung im Giro d'Italia und das Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft, wo es zwischen Deutschland und den USA gerade 3:2 für die USA steht. Wir beginnen aber mit dem neuen alten deutschen Meister, dem FC Bayern München.
Und jetzt kommt Manuel Neuer, bekommt von Hellmann auch die Medaille um den Hals. Und jetzt nimmt er die Schale in die Hand. Es ist tatsächlich Manuel Neuer, der die Schale bekommen wird. Die Bayern-Spieler teilweise mit Käppis da oben auf dem Podest stehen dahinter. Und jetzt reckt Manuel Neuer die Meisterschale in den Kölner Nachmittagshimmel.
Zum 11. Mal in Folge sichern sich die Bayern also den Titel in der Fußball-Bundesliga durch ein Tor von Jamal Musiala kurz vor Ende. Stefan Kaußen hat den Sieg gegen Köln gesehen.
Das Finale um die Schale hätte nicht dramatischer sein können, als Köln das 1:1 per Elfmeter durch Ljubicic gelang, war Bayern plötzlich doch wieder nur Tabellenzweiter. Aber Jamal Musiala erlöste alle Bayern-Fans in der 89. Minute mit seinem Schlenzer aus 17 Metern rechts unten ins Eck. 2:1 gewinnt Bayern und damit die 11. Meisterschaft in Folge.
Noch kurz vor dem Ende der Partie sah es so aus, als würde Dortmund Meister werden. Doch dann doch noch der Münchner Sieg, auch für Thomas Müller kaum zu fassen.
Wir haben gefeiert und angeblich lief das Spiel noch. Niki Süle macht es 2:2. Ich glaube, es sind noch zwei Flanken reingeflogen in den Strafraum. Also ja, ganz verrückt, aber dann hat es sich gelohnt, noch so einen Funken da doch noch dran zu glauben. Also natürlich, du musst erstmal das Spiel gewinnen. Unser Spiel war heute auch wieder, ja,
Passend zur Saison irgendwie,
nur dass wir es heute gemacht haben, diesen Siegtreffer, in einigen anderen Spielen nicht.
Die Spieler des FC Bayern München feiern also die Meisterschaft, aber in dem Moment, in dem Manuel Neuer die Schale in den Händen hält, wird bekannt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn müssen den Verein nach dieser holprigen Saison verlassen, trotz des Titels. Mehr dazu dann gleich. Zunächst aber zum Spiel des BVB, der heute alle Möglichkeiten hatte, die Bayern als Meister zu entthronen. Ein Sieg gegen Mainz 05 hätte gereicht, doch am Ende steht nur ein 2:2 und unendliche Enttäuschung. Holger Dahl aus Dortmund.
Mit einem 2:2 Unentschieden hat Borussia Dortmund am letzten Bundesligaspieltag gegen Mainz die Meisterschaft verpasst. 0:2 stand es zur Pause. Mainz nutzte die einzigen Chancen in der ersten Halbzeit durch Kopfballtore von Hake Olsen und Onisivu in der 16. und 25. Spielminute. Dortmunds Allaire scheiterte zwischen den Gegentreffern mit einem Foul-Elfmeter an Mainz-Torwart Dahmen. Guerreros Anschlusstreffer zum 1:2, 20 Minuten vor Schluss, sorgte noch einmal für Hoffnung. Süles 2:2 Ausgleichstor am Ende der Nachspielzeit viel zu spät. Dortmund hätte einen Sieg zum Titel gebraucht.
Esin Terzic hat unter der Woche viel von der Meisterschaft geredet. Nach dem 2:2 heute war er dementsprechend enttäuscht.
Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie es gerade in mir aussieht. Und trotzdem ist das der nächste Test, den wir bestehen müssen. Und der Weg zum Erfolg ist manchmal ungerecht, manchmal steinig, aber er ist definitiv immer sehr schwierig. Und das ist halt unser Weg. Noch den werden wir meistern.
Und über diese dramatische Entscheidung in der Fußball-Bundesliga kann ich jetzt reden mit Felix Magath, einem der erfahrensten Bundesliga-Trainer. 7 der bisherigen Bundesligisten der bisherigen 18 Vereine der ersten Fußball-Bundesliga hat er bereits trainiert und heute den Spieltag verfolgt. Guten Abend, Herr Magath.
Einen schönen guten Abend.
Ganz ehrlich, haben Sie noch mit der Meisterschaft der Bayern gerechnet?
Vor dem Spiel nicht, während dem Spiel dann schon. Aber auch ich war natürlich überzeugt, dass bei dieser Konstellation der letzte Spieltag den Dortmundern gehört und die in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld den Titel einfahren werden. Da war ich mir sicher.
ist Dortmund heute quasi an sich selbst gescheitert?
Ja, selbstverständlich. Man kann natürlich immer Ausreden suchen im Sport. Aber wenn man im bezahlten Fußball ist, sollte man möglichst halt Ausreden vermeiden, sondern sollte sich an die eigene Nase packen und gucken, was man besser machen kann. Und dann wird man auch gewinnen und Titel holen.
Hat Dortmund den Titel denn heute verloren oder war das eher durch Spiele in der Vergangenheit, die man als Dortmunder hätte gewinnen müssen? Ich erinnere nur an Spiele wie zum Beispiel gegen VfB Stuttgart.
Nein, pass auf, also der Meistertitel ist ja aus meiner Sicht der ehrlichste Titel, den man erreichen kann, weil man eben 34 Spiele lang Zeit hat. Und in 34 Spielen gleicht sich normalerweise Glück und Pech und Fehlentscheidungen zugunsten und gegen oftmals aus. Und insofern ist also dieser Titel eigentlich reell. Man hat ihn auf der einen Seite natürlich heute verloren, weil mit einem Sieg in einem Heimspiel, sowas darf man von einem Tabellenführer auch schon erwarten. Und trotzdem war es natürlich so, dass im Laufe dieser Saison der BVB schon öfter die Situation hatte, dass man Spiele, ich will nicht sagen verschenkt hat, aber eben Punkte nicht geholt hat, die möglich gewesen wären. Und insofern, wie gesagt, ist es natürlich so, dass letztendlich der Titel nach 34 Spieltagen, egal wohin er geht, da halt gerecht ist.
Das heißt, der Titel ist gerecht, aber trotzdem war es ja heute ein Endspiel um die Meisterschaft, wo Dortmund die bessere Ausgangslage hatte. Heute lagen sie dann gegen Mainz schnell mit 0-2 zurück. War die Meisterschaft zu dem Zeitpunkt dann schon entschieden? War Dortmund zu dem Zeitpunkt gebrochen?
Nein, die Gegentore waren ja relativ früh. Und wenn man eben noch mehr als eine Stunde Zeit hat, dann ist genügend Zeit, um selbst noch ein 0-2 zu biegen. Und das hat ja Borussia auch gezeigt. Das hat ja nicht viel gefehlt. Und dann hätte das eine Tor, das zum Sieg gereicht hätte, das hätte ja noch fallen können.
Schauen wir auf die Bayern. Für die ist das jetzt die 11. Meisterschaft in Folge. Und wenn man sich so angeguckt hat, wie die Spieler nach der Übergabe der Meisterschaftsschale gefeiert haben, das wirkte schon, ja, sagen wir mal so, etwas verhalten. Die Meisterschafts-T-Shirts, die sie bekommen haben, hatten sie eigentlich innerhalb von 20 Sekunden wieder ausgezogen. Wird der Meisterschaftstitel für die Bayern mittlerweile zu selbstverständlich?
Ja, natürlich ist der schon zu lange selbstverständlich. Wenn man jetzt 11-mal hintereinander Meister geworden ist, da geht dann schon ein bisschen Euphorie verloren. Und das zeigt ja im Grunde auch ganz deutlich, wo wir da stehen, ne, im deutschen bezahlten Fußball. Es geht halt mehr ums Geld als um den Sport.
Ist es da dann Ironie oder ein bisschen ironisch, dass in dem Moment, in dem Manuel Neuer die Meisterschaftsschale in die Höhe hält, dass in dem Moment bekannt wird, dass Hasan Salihamidžić als Sportvorstand und Oliver Kahn als CEO den Verein verlassen müssen? Haben Sie mit dieser Entscheidung gerechnet?
Also ich würde mal behaupten, man musste mit einer Entscheidung rechnen. Und was ich herausheben würde, ist, dass jetzt an diesem Tag heute, wo der FC Bayern gewonnen hat, den Titel auch gewonnen hat, der FC Bayern halt trotzdem Konsequenzen zieht. Beim Tabellenzweiten, der heute die Meisterschaft verloren hat, scheinbar werden keine Veränderungen angedacht.
Aber ist das würdig, um mal dieses Wort in den Ring zu werfen, dass man in dem Moment, in dem die Mannschaft feiert, solche Personalentscheidungen durchsticht und dann auch bestätigt?
Ja, dass natürlich der Zeitpunkt, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob unglücklich oder so. Es gibt überhaupt keinen richtigen Zeitpunkt für so eine Entscheidung. Insofern, ja, es ist immer leicht zu kritisieren, dass das jetzt gemacht wurde. Die andere Frage ist, hätte es jetzt nur 5 Tage gedauert? Ich weiß nicht, wer sich dann wieder beschwert hätte, ne, dass man die so lange im Unklaren lässt. Also von daher ist es, glaube ich, das Timing recht schwierig. Und insofern, ich würde es dann halt nicht so dramatisieren, denn wir haben Profisport, das wissen wir doch. Und da gibt es eben Konsequenzen, die gezogen werden und die eben auch halt gezogen werden müssen. Und von daher ist es letztendlich egal, wann das passiert.
Sie selbst waren auch einmal von solchen Konsequenzen, die gezogen wurden, betroffen. Auch als es bei Ihnen sportlich nicht lief, als Sie Trainer des FC Bayern waren, da wurden Sie auch rausgeschmissen. Hat der Bayern nicht die nötige Ruhe, um den um auch mal Schwächephasen und Phasen, denen es vielleicht nicht ganz so gut läuft, auszusitzen, um darauf aufbauend etwas für die kommenden 2, 3, 4 Saisons aufzubauen?
Schauen Sie, ich habe damals auch von meiner Entlassung aus dem Radio gehört. Also insofern, ich habe mich aber darüber nie beschwert, weil das ist halt die Konsequenz, ne, wenn was verkehrt läuft. Und deswegen ist meiner Meinung nach das der Fall, dass eben die Verantwortlichen damit rechnen müssen. Deswegen ja, gehört das halt zum Profisport dazu. Und wie gesagt, mir, sage ich, leuchtet ein, dass Konsequenzen gezogen wurden, denn die Saison war halt sehr schlecht für Bayern München. Normalerweise bei dem Aufwand, den Bayern München wirtschaftlich finanziell betreibt, müssten die eigentlich jede Saison deutlich vor Ende der Saison Meister sein.
Kommen wir mal weg von dem Meisterschaftskampf und werfen einen Blick in den Tabellenkeller. Dort hat der FC Schalke heute gegen RB Leipzig verloren und damit steht fest, Schalke muss in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen. Das hatte sich ja in den vergangenen Spieltagen auch schon länger angedeutet und am Ende ist auch heute eine starke zweite Saisonhälfte nicht genug. Am Ende steht heute ein 2:4 und Gerald Asamoah sagt zu diesem Auf und Ab in einem
Hattisch. Wenn man einfach sieht, wie diese Jungs trotz Niederschlägen wieder hochgekommen sind. Heute war wieder so ein Beispiel, wie die ganze Saison für uns gelaufen ist. Du liegst 2-0 zurück, kommst ran, machst 2-2 und kassierst noch wieder ein. Aber ich kann nur sagen, es tut weh, aber trotzdem macht es mir sehr, sehr stolz, was die Jungs in der Rückrunde abgeliefert haben.
Sie selbst waren auch mal Trainer vom FC Schalke. Und beim FC Schalke ist es derzeit relativ ruhig geblieben, trotz der relativ schlechten Saison und dass man sehr lange auf einem Abstiegsplatz stand. Hat Sie das gewundert, weil als Sie Trainer waren, dort war relativ viel Unruhe im Verein, sobald es sportlich nicht lief?
Also ich gebe Ihnen natürlich recht, dass das, was jetzt bei Schalke abgelaufen ist, erstaunlich ruhig vonstatten ging. Oder nicht nur ruhig, sondern Sie sehen ja, dass der FC Schalke 04 am Ende dieser Saison im Grunde eine Einheit war. Fans, Mannschaft, Vereinsführung, alle waren zusammen, alle haben zusammen gegen diesen Abstieg gekämpft. Und wenn eben alle zusammen sind, dann kommt auch eine bessere Leistung raus. So zusammen war weder der VfB Stuttgart noch Hertha BSC. Und insofern hat der FC Schalke, wie gesagt, lange nach einer miserablen Vorrunde diese Saison offen gehalten.
Schauen wir auf den VfB Stuttgart. Die müssen nämlich in die Relegation. Heute haben sie nur 1:1 gegen die TSG Hoffenheim gespielt. Und wir können uns einmal anhören, wie Julia Metzner dieses Spiel erlebt hat.
Dem Abpfiff folgte die Trotzreaktion. VfB-Trainer Hoeneß ließ keinen Frust zu. Animierte Mannschaft und Fans vor der Kurve. Seine Botschaft, dann schaffen wir den Klassenerhalt über den Umweg Relegation. Im Spiel gegen Hoffenheim war der VfB viel zu lange viel zu nervös. Bebu brachte die TSG in der 75. Minute in Führung. 5 Minuten später antwortete Tomasch mit dem 1:1 Ausgleich. Zu spät wurde der VfB zu zwingend. Der Siegtreffer fiel nicht mehr. Das Last-Minute-Wunder blieb diesmal aus. Stuttgart trifft in der Relegation ab Donnerstag auf den Hamburger SV oder den ersten FC Heidenheim.
Herr Magath, vor einer Saison haben Sie noch mit Hertha BSC in der Relegation gespielt. Wie erlebt man solche Spiele?
Ja, die Relegation, wenn man eben von der Bundesliga kommt, geht es ja dann gegen den Abstieg. Das ist wieder eine andere Situation als für den Zweitligisten, der eben aufsteigen kann. Und insofern ist man, sagen wir mal, psychologisch halt im Nachteil als Bundesligist. Und insofern wird es halt auch für den VfB, ne, egal ob Heidenheim oder der HSV der Gegner sein wird, halt von der Ausgangslage her schwieriger sein. Aber der VfB hat natürlich genügend Substanz, um auch dieses Spiel gewinnen zu können.
Das heißt, es kommt auf die Substanz an. Ist in der Relegation der Bundesligist im Zweifel immer im Vorteil, weil er ja aus größeren Vorräten schöpfen kann, weil normalerweise die Mittel in der ersten Bundesliga größer sind als in der zweiten Bundesliga?
Ganz klar, man hat mehr Geld gehabt im Vorfeld und man hat natürlich normalerweise auch bessere Spieler als der Zweitligist. Auch wenn eben dieser der Zweitligist das Momentum der Erfolge hat, weil man halt als Tabellendritter viele Spiele gewonnen hat und der Drittletzte halt öfter mal verloren hat. Aber was die Qualität der Spiele angeht, da ist natürlich der Bundesligist im Vorteil.
psychologisch? Worauf kommt es an nach einem relativ schwachen Saisonende? Wenn man in der Relegation landet, war das Saisonende meistens nicht sehr stark. Die Spieler trotzdem auf diese Relegation gut vorzubereiten.
Ja, das ist der entscheidende Punkt schon, wie man halt die ganze Zeit mit den Spielern umgegangen ist. Man muss immer, wenn man so in einer Situation steht, damit rechnen, dass man eben auch in die Relegation kommt. Und man muss dann diese Relegation eben genauso annehmen. Und das hat er jetzt, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe bei Ihnen, hat jetzt der VfB, der Trainer, das getan. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass der VfB gut vorbereitet in die Relegation geht.
Und auch als Favorit in die Relegation geht.
Als Favorit sowieso. Der Bundesligist ist immer Favorit.
Herr Magath, ich sage vielen Dank für das Gespräch zu diesem letzten Bundesligaspieltag, an dem der FC Bayern sich gegen den BVB doch noch die Meisterschaft sichert. Nicht im direkten Duell, sondern im Fernduell. Den Kampf um die internationalen Plätze hat heute Union Berlin einen Sieg geholt. Mit einem 1:0 gegen Werder Bremen haben sie sich den letzten Platz für die Champions League gesichert. Der SC Freiburg hingegen hat mit 2:1 gegen Frankfurt verloren und spielt im nächsten Jahr in der Europa League. Die letzten Spiele gingen dann so aus. Wolfsburg hat mit 1:2 gegen den tabellenletzten und schon sicheren Absteiger Hertha BSC verloren. Und Augsburg sichert sich den Klassenerhalt trotz eines 0:2 gegen Gladbach. Am Ende steht man in der Tabelle auf Platz 14. Und wir wollen jetzt gleich weitermachen mit der Analyse dieser Bundesliga-Saison. Und dazu bin ich jetzt verbunden mit Max Jakob Ost. Wir hatten ihn am vergangenen Sonntag schon zu den Turbulenzen beim FC Bayern hier im Programm. Und deswegen möchte ich jetzt mit Max Jakob Ost vor allem darüber sprechen. Ja, jetzt ist klar, Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn müssen den FC Bayern verlassen in diesem Sommer. War diese Entscheidung zu erwarten?
Also erstmal schönen guten Abend. Sie war zu erwarten, dass es einen Umbruch geben würde. Das kommt nicht komplett unvorhergesehen, denn der FC Bayern, sogar der FC Bayern kann mal einen Titel verlieren. Jetzt haben sie ihn ja doch noch gewonnen. Damit haben sie vermutlich gar nicht so wirklich gerechnet. Aber die Art und Weise war immer schon entscheidend beim FC Bayern. Und diese Art und Weise war auf allen Ebenen in den letzten Wochen und Monaten nicht gut. Und in diese Art und Weise fügt sich jetzt aber die Art dieser Bekanntmachung mit hinein. Also seit gestern wussten hier in München offenbar die Ersten von diesem Personalwechsel, der da stattfindet. Das wurde dann rund um den Spielanpfiff in Köln, hat sich das langsam dann durchgesetzt. Und im Grunde fast zeitgleich mit der Meisterfeier in Köln gab es dann auch die offizielle Bestätigung dazu. Da kann man schon, Sie haben ja vorhin selber die Frage gestellt, ob das dem Ganzen würdig ist. Ich glaube, es wird egal, wie man die Amtszeit von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn sieht. Ich glaube nicht, dass das ein würdiger Umgang mit Mitarbeitenden ist. Er fügt sich aber nahtlos ein in das schlechte und verworrene Bild, das der FC Bayern einfach auf allen Ebenen in dieser Saison abgegeben hat.
Das heißt, nicht nur sportlich liegt beim FC Bayern München einiges im Argen, sondern auch was die Struktur, was den Verein angeht. Lange Zeit haben ja Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge diesen Verein geführt und auch relativ geradlinig geführt. Dort herrschte häufig sehr viel Ruhe im Verein. Wirkt sich das auch auf die sportlichen Leistungen aus?
Ja, das eine hängt mit dem anderen untrennbar zusammen und ich glaube, wenn man jetzt über Hoeneß und Rummenigge spricht, ich meine, im aktuellen Fall muss man eher über Hoeneß sprechen, nach allem, was man so hört, hält sich da Rummenigge zurück, aber ich denke, man kann die versuchte Nachfolgeregelung muss man als gescheitert bezeichnen, wenn die mit einem solchen Paukenschlag mit dieser Art und Weise ändert. Und beides hängt aber miteinander zusammen, denn die sportlichen Leistungen, die waren zwar von Titeln begleitet in der Liga, allerdings kann man schon viele Probleme, die der FC Bayern in dieser Saison sportlich hatte, daraufhin zurückführen, dass man vielleicht sich von diesen immer wieder erlangten Meistertiteln ein bisschen hat blenden lassen und der Kader dann vielleicht doch nicht so gut zusammengestellt war, wie auch die Öffentlichkeit, auch wir JournalistInnen vielleicht manchmal geglaubt haben. Also das hängt definitiv miteinander zusammen, das sportliche Abschneiden und auch eben das, was da in den Strukturen drumherum aufgebaut wurde beim FC Bayern.
Oliver Kahn hat gesagt, ihm selbst wurde abgeraten, heute für die Meisterschaftsfeier bzw. für dieses letzte Spiel nach Köln zu reisen. Er wird jetzt durch Jan-Christian Dresen ersetzt. Kann die Bayern die Rückkehr zur geradlinigen Struktur mit Jan-Christian Dresen gelingen?
Ja, das ist eine interessante Frage, denn da muss man eigentlich auch darüber sprechen, welche Rolle eigentlich ein Oliver Kahn oder ein Jan-Christian Dresen hat. Denn primär sind sie eigentlich für das Gesamtunternehmen FC Bayern, für die AG zuständig und dafür, dass die finanziellen Zahlen stimmen. Natürlich wird aber derjenige, der diesen Job hat, am sportlichen Erfolg gemessen, den aber der Sportdirektor viel eher beeinflussen kann als der Vorstand wie eben Oliver Kahn. Das lief bisher immer parallel Hand in Hand. Also Rummenigge und Hoeneß, im Grunde war es egal, welche Position die beim FC Bayern hatten. Die hätten auch beide Pförtner sein können und Postbote und trotzdem hätten die beiden dann die Entscheidungen getroffen. Aber das ist, glaube ich, so eine Schwierigkeit bei der Bewertung, jetzt auch nach der Frage, ob Jan-Christian Dresen dieses Amt dann besser vollführen kann. Er hat definitiv eine viel höhere Erfahrung im Umgang und in der Führung eines solchen Unternehmens. Das sollen ja mitunter Kritikpunkte an Oliver Kahn gewesen sein. Da ist mit einer Verbesserung zu rechnen. Allerdings, die sportlichen Entscheidungen, die müssen dann doch zusammen mit jemandem anderen getroffen werden. Das heißt, ich glaube, es geht nur zusammengedacht mit dem neuen Sportdirektor oder vielleicht der neuen Sportdirektorin, die dann beim FC Bayern angestellt sein wird.
Es soll in Zukunft also mehr um das Sportliche gehen oder muss wieder mehr um das Sportliche gehen beim FC Bayern München. Machen wir da mal einen Punkt und schauen tatsächlich auf das Sportliche, nämlich heute den letzten Spieltag dieser Bundesliga-Saison und damit auch auf die gesamte Saison. Weil vor diesem Spieltag heute waren nur zwei Sachen klar. Einmal RB Leipzig ist gesicherter Tabellendritter und Hertha BSC ist als Tabellenletzter abgestiegen. Alles andere, Meisterschaft, Abstieg, war alles noch nicht in trockenen Tüchern. War das die spannendste Saison seit vielen Jahren, die wir jetzt in der Bundesliga gesehen haben?
Ja, also definitiv. Wir hatten seit 23 Jahren keinen Tabellenwechsel mehr am Platz 1. Und wir haben jetzt sehr viel über Bayern und Dortmund gesprochen, zu Recht, denn es war dramatisch. Aber Sie haben es ja völlig richtig gesagt. Es war auf allen Plätzen interessant. Es gab kein einziges Spiel um die berühmte goldene Ananas. Es ging in jedem Spiel mindestens für ein Team noch um etwas. Und das hat, glaube ich, auch die Stärke dieses Unterhaltungsprodukts Fußball gezeigt, auch gleichzeitig in der Parallelität. Also wir hatten ja am 33. Spieltag in der vergangenen Woche, da hatten wir keine Parallelspiele. Das hat man zugunsten von mehr TV-Geld den Fernsehsendern geopfert, diese Spannung. Jetzt haben wir heute nochmal mit der geballten Ladung von Puls 200 und Adrenalin irgendwo ganz weit oben mitbekommen, was das eben, wie mitreißend das sein kann. Das war sicherlich heute ein guter Tag für die Bundesliga als Unterhaltungsbetrieb.
Wenn Sie sich eine Figur heraussuchen müssen aus dieser Bundesliga-Saison. Vor einigen Saisons war es relativ klar, Robert Lewandowski, der hat vergangenes Jahr den Müller-Rekord für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison eingestellt. Das war so ziemlich der Spieler der Saison und der den Bayern dann auch meistens die Meisterschaft gesichert hat. Wer ist in diesem Jahr die Figur der Saison?
Ich betrüge jetzt ein bisschen und nenne Urs Streich. Denn sowohl Urs Fischer beim 1. FC Union Berlin als auch Christian Streich sind nicht nur einige von wenigen Trainern, die tatsächlich schon über diese Saison hinaus Trainer bei ihren Teams sind. Das ist interessant. Diese Trainerrotation hat ein Tempo angenommen, die dafür sorgt, dass das wirklich die Ausnahme ist in der Liga. Sondern sie haben eben darüber hinaus noch wirklich etwas Herausragendes geschafft. Sie haben die Schwäche von finanzstärkeren Clubs, wie eben zum Beispiel vom VfL Wolfsburg, wie zum Beispiel von Leverkusen, haben sie ausgenutzt. Und dass diese beiden es geschafft haben, ihre beiden Teams nicht nur in der Europapokalsaison erfolgreich spielen zu lassen, sondern dann begleitend auch noch in der Bundesliga wieder den Europapokal zu erreichen. Die einen sogar in der Champions League, die anderen völlig abgesichert. Also Freiburg konnte ja auch nicht mehr aus den Europa League-Plätzen rausfallen in der Europa League. Das kann man eigentlich nicht hoch genug werten. Deswegen würde ich gerne mit einem kleinen Augenzwinkern Urs Streich als Mann der Saison nennen.
Wie begründen Sie das, dass sowohl Union Berlin als auch SC Freiburg es geschafft haben, sich da oben festzusetzen, obwohl sie kleinere Etats als andere Vereine haben, die in der gleichen Tabellenregion stehen?
Naja, also ganz eindeutig ist das auf diese Kontinuität zurückzuführen, eben auf den entscheidenden Positionen. Damit ist eben zum einen das Traineramt gemeint, damit sind aber auch alle Sportdirektoren und Sportvorstände gemeint. Die Transferpolitik sowohl vom SC Freiburg als auch vom 1. FC Union Berlin ist konstant auf einem hohen Niveau. Und dann gibt es auch da mal Ausreißer nach oben und nach unten. Aber weil man vielleicht auch in seiner Spielphilosophie relativ gefestigt ist, kann man das leichter abfangen. Und beide haben es jetzt immer wieder über Jahre hinweg geschafft, teure Abgänge gut zu ersetzen, teilweise sogar besser zu ersetzen. Und diese Kontinuität unterscheidet sie ja dann zum Beispiel, wenn wir zu Borussia Mönchengladbach gucken, wenn wir eben auf den VfL Wolfsburg gucken, wenn wir auch jetzt, da kann man auch Eintracht Frankfurt in dieser Saison mit dazu rechnen oder eben Leverkusen, all diese Teams hatten nicht nur einen personellen Umbruch, sondern auch in ihrer Spielphilosophie hat sich sehr viel verändert. Und das war bei Union und Freiburg konstant und zwar konstant gut. Und ich glaube, das ist der große Unterschied.
Sie sprechen die Kontinuität an. Wir hatten in dieser Saison 12 Trainerwechsel während der laufenden Spielzeit. Das sind weniger als in den vergangenen Jahren. Da hatten wir mal Höchstwerte von um die 15. Erkennen die Clubs das vielleicht langsam, dass es auch teilweise Kontinuität braucht, um stetigen Erfolg aufzubauen?
Da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube, tatsächlich ist es eher so, dass die Summen, die im Fußball zu verdienen sind, die Nervosität befördern und dass auch weiterhin die Trainerentlassung das erste Stilmittel ist, um sich aus einer sportlichen Krise zu befreien. Denn kurzfristig funktioniert das auch. Interessanterweise ignorieren aber viele Entscheider im Fußball, dass Studien relativ gut nachweisen, dass Kurzfristigkeit auch bei solchen Trainerentscheidungen langfristig nicht zu Erfolg führt, sondern dass es tatsächlich das Durchziehen einer Linie eher ist, was erfolgsversprechend ist. Da kommt aber jetzt mit dazu, dass ja auch die entscheidenden Personen, die Entscheider, ja oft auch nicht langfristig auf ihren Positionen sitzen. Also der Bundesliga-Betrieb ist ein Betrieb der Kurzfristigkeit, der extremen Kurzfristigkeit. Deswegen fallen uns dann auch solche extremen Beispiele wie Union und Freiburg auf. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie Borussia Mönchengladbach mit Daniel Farke einmal seine komplette Spielphilosophie wieder zurückgedreht hat auf Ballbesitzfußball und jetzt es aber schon wieder laute Kritik an ihm gibt und auch die ersten Gerüchte, er könne ersetzt werden von einem Trainer, der wiederum eine andere Art von Fußball spielen lassen will, dann ist das vielleicht sinnbildlich dafür, wie einfach in der deutschen Männerbundesliga gehandelt wird.
Schauen wir mal wieder auf das Sportliche in dieser Bundesliga-Saison. Wir haben jetzt am Ende zwei Teams, die mit 71 Punkten punktgleich an der Spitze der Tabelle stehen. 71 Punkte, das klingt erstmal nach viel, allerdings hat Bayern die Meisterschaft auch schon mal mit mehr als 90 Punkten gewonnen. Was sagt das über das Niveau der Bundesliga aus?
Ja, ich weiß nicht, ob es was über das Niveau der Bundesliga oder vielleicht eher über die Probleme des FC Bayern aussagt. Und diese Aussage ist dann ein Stich ins Herz eigentlich von beiden Beteiligten, sowohl der 17 anderen Bundesliga-Vereine als auch beim FC Bayern. Denn man muss sagen, und das war ja auch zu erkennen, wenn der FC Bayern seine Leistung aufs Feld bekommt, das, was eben in diesem Kader steckt, die Möglichkeiten, die man hat, dann wird man eben mit 90 Punkten oder und rund um diesen Dreh rum wird man sehr wahrscheinlich deutscher Meister. Und wenn das eben nicht möglich ist, dann ist das schön für viele andere. Und Thomas Müller hat es ja heute auch relativ schnell nach dem Schlusspfiff auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wahrscheinlich werden viele sagen, wir haben diese Meisterschaft nicht verdient. Und ich möchte es hier öffentlich aussprechen, ich stimme dem zu. Bei all dem, was heute los war, wir haben das eigentlich nicht verdient. Aber das sagt eben auch viel darüber aus, wie groß die Lücke geworden ist zwischen dem FC Bayern und dem Rest der Liga. Und daran hätte jetzt auch nichts geändert, wenn Borussia Dortmund heute dieses Spiel gegen Mainz 05 gewonnen hätte. Diese Lücke ist da. Gleichzeitig gibt es noch eine weitere Lücke, nämlich zwischen Dortmund, Leipzig und dann dem Rest der Liga. Die sollten wir auch nicht komplett ignorieren. Also die Ungleichheit in der Liga, sie ist eigentlich das größte Problem dieses Wettbewerbs. Es wird aber beharrlich ignoriert von den entscheidenden Personen, denn das könnte man nur mit radikaleren Reformen beheben, als es im Fußball üblich ist.
Was für Reformen wären das?
Na, man müsste an die Geldverteilung ran, wo ganz, ganz viele sehr schnell zusammenzucken, wenn man das thematisiert. Und man müsste vor allem auch an die europäischen TV-Gelder ran. Also die Schere innerhalb der Bundesliga ist so der Faktor 1:3. Also Bayern München bekommt ungefähr das Dreifache des TV-Gelds, das der Tabellenletzte bekommt. Aber was dann dazu kommt, ist eben das europäische TV-Geld, das der FC Bayern bekommt. Durch verschiedene Maßnahmen ist es inzwischen auch so, jemand, der länger in der Champions League spielt, der kann sich da auf tolle Summen einstellen. Im Grunde verdienen sie das, was sie in der Liga für die Meisterschaft bekommen an TV-Geld, nochmal in der Champions League allein für die Gruppenphase, so ganz grob mit dazu. Und da müsste man eben die Frage stellen, ist das wirklich noch ein Wettbewerb, wenn der FC Bayern auch all dieses Geld behalten darf? Es gibt natürlich auch hervorragende Argumente, warum man sagen kann, ja natürlich, die spielen ja auch diesen Wettbewerb, natürlich haben die dieses Geld verdient, aber langfristig macht es den nationalen Wettbewerb kaputt und da müssen wir nicht nur in die Bundesliga gucken, das ist in allen europäischen Top-Ligen und sogar auch in osteuropäischen Ligen zu erkennen, das ist ein genereller Trend und dem müsste man sich entgegenstellen, das wäre aber nur mit Maßnahmen möglich, die extrem wehtun würden und die dann auch mitgetragen werden müssten von diesen größten Vereinen und warum sollen die sich den Ast absägen, auf dem sie sitzen?
Könnte ein Investor in die deutsche Fußballliga dort helfen? Da wurde ja unter der Woche abgestimmt und da haben die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga ja gesagt, nein, wir wollen keinen Investor, der in unsere deutsche Fußballliga rein investiert.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Da habe ich besorgt auf die Uhr geblickt, wie viel Zeit wir noch haben, um dieses Thema zu besprechen. Ich würde versuchen, es abzukürzen. Ich glaube nicht, dass ein Investor hier langfristig etwas verändert hätte. Denn es wäre zwar einmalig oder in mehreren Tranchen eine nennenswerte Summe in den Fußball gekommen, die aber gerechnet auf die einzelnen Vereine dann wieder gar nicht mehr so groß geworden gewesen wäre. Plus einer der großen Streitpunkte war ja die Art und Weise, wie dieses Geld verteilt worden wäre. Und neben den sachbezogenen Bezügen, die dann eben für eine bessere Digitalisierung und Infrastruktur verwendet worden wären, wäre eben auch nach den bestehenden Schlüsseln das Geld verteilt worden. Das heißt, der FC Bayern hätte wieder den größten Anteil an diesem Geld bekommen. Und das kann man zwar verargumentieren, warum das der FC Bayern verdient hat, denn er sorgt ja vermutlich auch für eine große Aufmerksamkeit im Ausland, aber es hätte die bestehenden Verhältnisse definitiv wieder nur zementiert. Das heißt, ein Investor in der Form, wie es jetzt geplant war, hätte wahrscheinlich an den Zuständen gar nichts verändert.
Dieser Investor hätte ja auch dabei helfen sollen, die Lücke zu anderen Ligen zu schließen, zum Beispiel zur spanischen La Liga oder zur Serie A, wo angeblich mehr Geld mit Fernsehrechten verdient wird. Wie steht die Bundesliga jetzt nach dieser Saison im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen da?
Also sportlich kann man das ja an den Europapokalwettbewerben ablesen. Da ist das im Grunde ein ähnlicher Stand, wie wir ihn zuletzt hatten. Also jetzt hätte mal ein deutsches Team in ein Finale einziehen können. Aber das ist ja schon eigentlich eine positive Ausnahme. Die eigentlich wichtigen Zahlen für die vielen Manager in der Liga sind aber die TV-Geldeinnahmen. Und da muss man eben festhalten, auf dem nationalen TV-Markt, da liegt man ungefähr auf Augenhöhe mit allen. Also die bekommen alle so grob 1 Milliarde Euro pro Saison. Das große Problem für die Bundesligisten sind allerdings die internationalen TV-Rechte. Also sprich, wenn andere Länder dafür zahlen, Bundesliga zu zeigen. Da gibt es große Unterschiede. Die Premier League ist sowieso völlig enteilt. Um die muss man sich ehrlicherweise gar nicht kümmern. Aber da bekommt zum Beispiel La Liga, die spanische Liga, fast 900 Millionen Euro und die Bundesliga so rund 200 Millionen. Und da ist der große Unterschied.
Max Jakob Ost, Fußballexperte, unter anderem beim Rasenfunk-Podcast und dem Blog rasenfunk.de. Auch dort wird er eine Schleife um die Bundesliga-Saison machen. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wer heute Bundesliga geguckt hat, der wird nicht drum rumgekommen sein um die Labels von Sportwettenanbietern. Denn die Logos von ihnen prangen in fast jedem Stadion. Aber die Anbieter geraten derzeit unter Druck, denn mehrere Startups unterstützen Glücksspieler derzeit dabei, ihre Einsätze zurückzuholen. Warum das möglich ist, Thorsten Poppe mit den Hintergründen.
Hinter der Idee zu dem Startup steckt natürlich meine ganz persönliche Suchterfahrung.
Der ehemalige Sportreporter Werner Hansch ist mittlerweile weit über 80 Jahre und dennoch seit kurzem Jungunternehmer. Zusammen mit einem Rechtsanwalt hat er ein Unternehmen gegründet, das Einsätze von Sportwettenanbietern zurückholen will. Für den ehemaligen Glücksspielsüchtigen ist es dabei wichtig, seine Erfahrungen offen zu schildern.
Ich bin ja selber hineingeraten in diese fürchterliche Krankheit und habe mich dann Gott sei Dank auch mit freundlicher Hilfe von guten Freunden dann herausgekämpft und habe das Gefühl mitgenommen. Es wäre in meinem Alter noch eine wunderbare, ehrenvolle Aufgabe, anderen Menschen zu helfen.
Grundlage für das Geschäftsmodell von Werner Hansch und seinem Partner ist unter anderem ein Urteil des Landgerichts Heilbronn. Laut dem muss ein Online-Wettanbieter einem Spieler seine Einsätze zurückerstatten. Mehr als 375.000 Euro plus rund 78.000 Euro Zinsen. In dem Fall handelt es sich um Tipico, offizieller Partner der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Für das Gericht maßgeblich dabei die fehlende Konzession des Anbieters, bevor der aktuell gültige Glücksspielstaatsvertrag in Kraft getreten ist. Dem Wettanbieter fehlt also eine offizielle Genehmigung für sein Angebot. Das Unternehmen bestätigt auf Deutschlandfunk-Anfrage eine Vielzahl von gerichtlichen Entscheidungen in Sportwettverfahren. Allerdings betont ein Sprecher schriftlich:
In der überwiegenden Mehrheit der gegen Tipico geführten und bereits entschiedenen Sportwettverfahren sind die Gerichte unserer Rechtsauffassung gefolgt und haben die Klagen erstinstanzlich abgewiesen.
Tipico stützt sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Das Unternehmen habe sich stets um eine Konzession bemüht, konnte die aber wegen fehlender Gesetzesgrundlagen nicht erhalten. Erst mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag sei dies überhaupt möglich gewesen, also ab 2020. Die fehlende Konzession sei deshalb nicht Tipicos Schuld. Verlorene Wetteinsätze klagt auch Chargeback 24 ein. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob ohne gültige Konzession überhaupt Online-Sportwetten hätten angeboten werden dürfen.
Ich sage dazu immer, okay, man kann sich natürlich auch um eine Konzession für ein Restaurant bewerben. Wenn man die nicht erhält, kann ich ja trotzdem nicht einfach das Restaurant aufmachen.
Sagt Florian Friedrich, geschäftsführender Gesellschafter des Startups.
Ich kann das zwar machen, aber dann ist es maximal eine Woche offen und dann wird es geschlossen. Das heißt, ich kann nicht einfach ein Angebot machen, wofür ich keine Erlaubnis habe. Das ist grundsätzlich mal unsere Einstellung.
Dennoch hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main kürzlich entschieden, dass Tipico nicht zur Rückzahlung verlorener Einsätze verpflichtet sei. Darauf bezieht sich das Unternehmen auch schriftlich auf die Deutschlandfunkanfrage.
Darüber wird naturgemäß von den Spieleranwälten und den hinter den Verfahren stehenden Prozesskostenfinanzierungsgesellschaften nicht berichtet.
Einer dieser Gesellschaften ist eben Chargeback24. Rund 200 Gerichtsentscheide gegen Online-Glücksspielanbieter lägen bereits vor, die zugunsten von Spielern ausgegangen seien. Das betrifft zum Beispiel Casinospiele oder Ähnliches. Bei Online-Sportwetten seien es momentan um die 30, entgegnet Florian Friedrich.
Das waren Urteile, wie zum Beispiel das von Landgericht Heilbronn. Wir haben auch einige Vergleiche geschlossen mit Anbietern. Also es bleibt natürlich für uns immer auch ein Restrisiko, aber wir sind auf jeden Fall überzeugt davon, dass geltendes Recht durchgesetzt werden kann.
Manche der Verfahren befinden sich allerdings noch in Berufung. Auch die Rückzahlung von 375.000 Euro plus Zinsen vom Landgericht Heilbronn an einen Glücksspieler wird noch von der nächsthöheren Instanz bewertet. Es steht bei dem bisherigen Verfahren also noch nicht fest, ob die Wettanbieter am Ende zahlen müssen. Für den ehemaligen Sportreporter Werner Hansch wird die derzeitige Klagewelle jedenfalls nicht abebben. Auch weil es so viele Betroffene aus der Zeit gäbe, wo die Anbieter noch über keine Konzession verfügt hätten.
Allein mein Partner hat zurzeit schon über 300 Anfragen von spielsuchtgeschädigten Menschen, die Ansprüche geltend machen werden. Also man kann im Grunde sagen, diese Zahl ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ganz im Gegenteil, es sind Hunderttausende Menschen, die noch darauf warten, dass ihnen geholfen wird.
Sollten diese Klagen mehrheitlich zum Erfolg führen, drohen den Sportwettenanbietern entsprechend hohe Rückzahlungen. Im letzten Jahr vor der Konzessionserteilung für Tipico zum Beispiel betrugen die Umsätze der Branche hierzulande fast 10 Milliarden Euro.
Ein Beitrag von Thorsten Poppe. Wer beim Giro d'Italia vor der heutigen Etappe auf einen Gesamtsieg des Slowenen Primož Roglič getippt hatte, der dürfte jetzt ein bisschen Geld verdient haben, denn im Zeitfahren hat der Radprofi das rosa Trikot von Konkurrent Geraint Thomas erobert. Holger Gerska über die heutige Etappe.
Was für ein Drama. Primož Roglič hatte vor diesem entscheidenden Zeitfahren 26 Sekunden Rückstand. Der Slowene fuhr berghoch die schnellste Zeit, machte trotz eines technischen Defektes 2 Kilometer vor dem Ziel 40 Sekunden gegenüber Geraint Thomas gut. Roglič geht also mit 14 Sekunden Vorsprung in die Ehrenetappe nach Rom. Vor 3 Jahren verlor er die Tour de France dramatisch am vorletzten Tag im Bergzeitfahren. Jetzt drehte sich das sportliche Schicksal in seine Richtung. Lennart Kemner schlug sich tapfer, aber die ganz steilen Rampen sind nicht die Spezialität des Bremers. Dementsprechend war dieses Bergzeitfahren mit 12% durchschnittlicher Steigung auf den letzten Kilometern nicht unbedingt geeignet, um nochmal Boden in der Gesamtwertung gut zu machen. Er verlor sogar noch einen Platz, geht als 9. in die letzte Etappe. Unglücklich, denn zu Platz 7 fehlen nur 16 Sekunden und das nach 3.500 Kilometern.
Und bevor Lennart Kemner auf diese vorletzte Etappe gestartet ist, habe ich den Chef des deutschen Teams Bora Hansgrohe erreicht, Ralf Denk. Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch die Hoffnung auf einen Gesamtrang 4 bis 6 von Kemner. Am Ende wurde es, wie eben gehört, Rang 9. Eigentlich wollte die deutsche Mannschaft das Podium angreifen mit Alexander Vlasov. Der musste krankheitsbedingt allerdings aussteigen. Und so stehen am Ende vor allem 2 Etappensiege für den deutschen Radrennstall zu Buche. Ich wollte von Ralf Denk deshalb wissen, ob dieser Giro ein guter für das deutsche Team war.
Es war ein guter Giro, kein sehr guter. Die Messlatte lag hoch nach den 2 Etappensiegen von vorher und dem Gesamtsieg. 2 Etappen haben wir wieder gewonnen, aber eben in Anführungsstrichen nur 2 Etappen. Wir werden den Giro dieses Jahr nicht gewinnen, das steht fest. Wir hatten mit Alexander Vlasov einen Ausfall zu verkraften. Der hat uns schon wehgetan, der hat uns wirklich wehgetan, weil das hat natürlich auch den Druck auf Lennart deutlich erhöht und im Nachhinein sind uns da taktische Varianten dann eben entgangen.
Inwiefern hat dieser Ausfall von Vlasov die Taktik dann für Ihren Rennstall verändert? Haben Sie danach gesagt, okay, wir setzen jetzt auch mehr auf zum Beispiel Etappensiege?
Nee, das war so und so unsere Herangehensweise oder unsere Philosophie, weil wir immer offensiv fahren wollen. Wir wollen uns nicht 3 Wochen verstecken, sondern wir wollen immer offensiv fahren. Das hat es auch letztes Jahr gegeben. Als wir den Giro zum Beispiel letztes Jahr gewonnen haben, hat ja Lennart trotzdem die vierte Etappe gewonnen. Ja, also wir gehen immer offensiv ran, sofern die Rennfahrer gesund sind. Und das haben wir auch dieses Jahr so vorgehabt. Deswegen ganz toll von Nico Denz, dass er gleich zwei gewinnt. Auf der anderen Seite wollten wir so ein bisschen antizyklisch fahren mit Lennart Kemner. Eher sehr konservativ mit Vlasov und Kemner doch mehr offensiv. Und das hat halt dann eben nicht mehr funktioniert, weil dann der gesamte Druck auf Lennart lag.
Sprechen wir mal über Lennart Kemner. Der ist zum ersten Mal jetzt auf das Gesamtklassement oder auf eine gute Positionierung im Gesamtklassement gefahren, auf eigenen Wunsch. Hat das am Ende funktioniert?
Ich würde schon sagen, dass es mal funktioniert hat, weil bei so einer großen Rundfahrt wie jetzt im Giro Italia in die Top Ten zu fahren, das ist schon ein gewisser Wert. Das haben jetzt auch nicht so viele Deutsche vor ihm geschafft. Auf der anderen Seite muss man natürlich schlussendlich mit ihm dann nochmal das analysieren und auch mal abwägen. Ist es das, was er will in Zukunft? Ist es das, was wir wollen in Zukunft? Oder wollen wir wieder einen mehr aggressiveren Lennart Kemner fahren sehen, das wo vielleicht sein Naturell vielleicht sogar noch ein Stück weit eher entspricht. Ja. Aber wie gesagt, da ist es viel zu früh. Wir haben ja noch Radrennen heute und morgen. Und da müssen wir jetzt zuerst mal das sacken lassen, analysieren und dann werden wir unsere Schlussfolgerungen draus ziehen.
Aber haben Sie mit ihm schon drüber gesprochen, wie er die vergangenen rund 3 Wochen wahrgenommen hat, ob er sich wohlgefühlt hat in seiner Rolle?
Ja, man spricht es halt immer wieder mal an, aber man analysiert es auch nicht. Die Tage sind hier so lang. Beispiel gestern, wir sind gestern um 9 Uhr aus dem Hotel weggefahren und kamen um 22 Uhr wieder im Hotel an. Ja, also die Tage sind super lang, da ist nicht viel Zeit, dass man so wichtige Gespräche führen kann.
Jetzt haben Sie ja als Team Leader auch entschieden, in den vergangenen Jahren so einen Umschwung hinzulegen, weg von einzelnen Etappensiegen, sondern eher hin halt auf ein Team, das auch im Gesamtklassement weit vorne landen möchte. Aber in den vergangenen Tagen konnte man dann ja doch durchaus das Gefühl bekommen, dass ja die Unterstützung für Lennart Kemner nicht zu 100% auf ihn fokussiert war. Da war zum Beispiel jetzt der Patrick Konrad als Helfer vorn in einer Fluchtgruppe und Kemner war währenddessen isoliert hinten im Feld der Klassementfahrer. Und im Finale konnte Konrad dann eigentlich Kemner auch nicht mehr wirklich unterstützen, weil er im Vorhinein schon zu viele Kräfte gelassen hat. Hatten Sie da nicht genügend Vertrauen, dass Kemner vorne mitfahren kann?
Nee, wir waren arg gebeutelt. Wir hatten 2 Mann verloren. Also wir haben ja nicht nur Alexander Vlasov verloren, sondern auch Giovanni Aliotti sehr früh. Die haben natürlich an allen Ecken und Enden gefehlt. Auf der anderen Seite waren wir dann auch noch mit Patrick Konrad und Anton Palzer, die eigentlich fürs Hochgebirge vorgesehen waren, beide gesundheitlich angeschlagen. Deswegen war das von uns auch taktisch so gewählt, dass wir trotzdem in die Ausreißergruppe gehen, weil Leute von vorne nach hinten holen ist immer einfacher, als wir von hinten nach vorne holen, weil das geht eigentlich nicht. Und von dem her haben wir da viel Risiko nehmen müssen mit einer gesunden Mannschaft, also oder mit gesunden Berghelfern und vielleicht noch mit einem Giovanni Aliotti hätte es besser ausgesehen, aber es ist so und wir hatten wahnsinnig schlechtes Wetter, alle gesundheitlich angeschlagen, haben wir damit dealen müssen.
Das heißt, Sie würden es eigentlich wieder so machen und nicht zum Beispiel einen Patrick Konrad länger bei Lennart Kemner lassen, damit die beiden sich gegenseitig unterstützen können?
Ich glaube, dass das schlussendlich nicht das Zünglein an der Waage war, sondern, wie gesagt, wir wollten lieber auf Nummer sicher gehen. Wir haben gewusst, dass Patrick nicht so lange bei Lennart bleiben kann, weil er eben sich nicht gut fühlt. Und deswegen lieber vorne halten. So wie gestern hat er ja noch Lennart unterstützt auf dem letzten Kilometer. Wie gesagt, es sind hinten offen und schlussendlich ist es jetzt, wie es ist. Aber ich hätte mir im Allgemeinen viel mehr Gesundheit in meiner Mannschaft gewünscht.
Vor dem Hintergrund dieser gesundheitlichen Probleme, relativiert das ein bisschen den Zeitverlust oder die Zeitverluste, die Kemner in den letzten oder vergangenen 2 Etappen hinnehmen musste?
Ja, das kann man jetzt halt wahrscheinlich im Nachhinein nie mehr genau rausfinden. Aber du bist einfach nicht so leistungsfähig, wenn du gesundheitlich angeschlagen bist. Und das ist eh ein Wahnsinn, was die Jungs hier machen, trotz angeschlagener Gesundheit noch drin zu bleiben, ja nicht nach Hause zu fahren. Also wenn man jetzt mal speziell Konrad oder Palzer die letzten 2 Tage sich angeschaut hat, die meisten Leute gehen so nicht ins Büro, ja, und die fahren 200 Kilometer Radrennen.
Okay. Noch kurz auf die Entwicklung der vergangenen Jahre. Ich habe es schon angesprochen, Sie haben Ihr Team umgestellt, weg von Eintagesrennen und Etappen hin zu großen Rundfahrten. Jetzt fahren Sie beim Giro in die Top 10, relativ, ich will nicht sagen souverän, aber relativ sicher. Ist diese Entwicklung dadurch jetzt abgeschlossen?
Nee, weil die Entwicklung haben wir nicht gemacht, dass wir Top 10 fahren. Die Entwicklung haben wir schon gemacht, dass wir besser wie Top 10 fahren, dass wir um die Podiums mitkämpfen. Das haben wir jetzt beim diesjährigen Giro Italia nicht geschafft. Vielleicht schaffen wir es ja dieses noch bei der Tour oder bei der Vuelta. Das ist schon die Zielsetzung, Podium und nicht eine Top-10-Platzierung. Gell? Das muss man schon ganz ehrlich sagen, weil Top-10 haben wir früher als Sprinter und Klassikermannschaft auch mal hin und wieder mit zum Beispiel Rafael Maika oder Emanuel Buchmann geschafft.
Das heißt, für Tour und Vuelta erwarten Sie durchaus noch stärkere Performance Ihres Teams?
Da gehen wir schon davon aus, dass wir da zumindest, was die Gesamteinzelwertung betrifft, vielleicht besser sind wie aktuell Achter.
Ralf Denk vom deutschen Team Bora Hansgrohe. Und damit kommen wir zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Da hat Deutschland mit einem 4:3 gegen die USA das Finale erreicht. Burkhard Hupe.
In einem echten Eishockey-Drama hat sich Deutschland am Ende durchgesetzt. Freddy Tiffels vom deutschen Meister aus München in der Verlängerung, in der 8. Minute der Verlängerung mit einem beherzten Solo über die linke Seite. Dann gab es den Handgelenkschuss, der für den amerikanischen Torhüter Dismiss nicht zu halten war. Hoch hinein ins Tor und tatsächlich, es ist soweit. Deutschland holt erstens nach 70 Jahren wieder eine Medaille bei der Weltmeisterschaft. Welche? Das wird sich morgen zeigen im Finale gegen Kanada. Ein Finale, das Deutschland bislang in seiner Geschichte noch nie erreicht hat, aber nun durch diesen Treffer in der Verlängerung durch Frederik Tiffels tatsächlich gepackt hat. Deutschland schlägt die USA nach Verlängerung mit 4:3.
Weniger erfolgreich waren die deutschen Ruderer heute bei der Europameisterschaft im slowenischen Bled. Jan Dittjogait.
Keine Medaille für den Deutschlandachter. Wie im Vorjahr bei der Heim-EM in München landete das Team auf Platz 4. In den Kampf um die Medaillen konnte die Crew zu keinem Zeitpunkt eingreifen. Am Ende gab es zum Sieger aus Großbritannien fast 6,5 Sekunden Rückstand. Dieses Ergebnis zeigt, dass die angepeilte direkte Olympia-Qualifikation im September sehr schwer wird. Neben dem Deutschlandachter hatte an diesem ersten Finaltag nur noch der Frauen-Doppelvierer ein Finale in den olympischen Klassen erreicht, war als Fünfter aber chancenlos. Immerhin holte einer Fahrer Markus Klemp in der Paraklasse Bronze. Auf dem olympischen Männereiner ruhen nun die Hoffnungen des Deutschen Ruderverbandes am zweiten Finaltag. Weltmeister Oliver Zeitler ist heute mit einem beeindruckenden Sieg im Halbfinale in den Endlauf eingezogen.
Und die Formel 1 ist an diesem Wochenende im legendären Monaco zu Gast. Im Qualifying heute hat sich Max Verstappen die Pole Position gesichert. Volker Hürth.
Weltmeister Max Verstappen musste diesmal alles geben, um sich den Attacken des Altmeisters zu erwehren. Fernando Alonso, Weltmeister der Jahre 2005 und 2006, kennt die kurze Strecke in Monaco wie kein anderer der Formel-1-Fahrer, nutzte diesen Vorteil und war vor allem in der Schlussphase des Rennens immer wieder vorne. In der allerletzten möglichen Runde fuhr Verstappen volles Risiko, lag nach der zweiten Zwischenzeit noch 2 Zehntel zurück und machte wie durch ein Wunder diesen Rückstand auf den letzten Metern wett. Alonso im letztjährigen Auto von Sebastian Vettel unterwegs, sorgte mit seinem 2. Platz für die große Überraschung. Lokalmatador Charles Leclerc wiederum war nur ein paar Tausendstel langsamer, der Monegasse startet von Position 3. Enttäuschung bei Mercedes. Lewis Hamilton war deutlich schneller als sein Teamkollege, startet aber nur als 6. Nico Hülkenberg wurde von seinem Teamkollegen knapp geschlagen und geht als 18. ins Rennen. In einer Kulisse, die jedes Jahr protziger wird, die Schiffe im Hafen haben an Größe und Wert in den letzten Jahren immer weiter zugelegt.
Und der große Preis von Monaco startet morgen um 15 Uhr. Und damit endet Sport am Samstag für heute mit einem Rückblick auf diese Bundesliga-Saison und einem dramatischen Endspiel im Kampf um die Meisterschaft. Mehr dazu heute Abend um 22.50 Uhr und natürlich auch auf deutschlandfunk.de/sport. Dort können Sie die Interviews dieser Sendung auch noch einmal nachhören. Mein Name ist Christian von Stülpnagel. Ich bedanke mich bei Technik, Redaktion und Regie und wünsche Ihnen jetzt zu Hause noch einen schönen Start in dieses Wochenende.